ARD.
Wissen Sie, jeder kann das privat machen, wie Sie können mit Sternchen sprechen, auch in der Sendung, kein Problem. Jeder kann sich verschlucken, wenn er das versucht, alles super. Ich glaube aber, wenn wir ohnehin schon in Deutschland nach PISA-Tests das Ergebnis haben, dass es mit Deutschland und der Rechtssprache und dem Deutschen so gut funktioniert, dann fangen wir dann an, völlig absurde Regeln zu machen. Ich persönlich sage, privat soll jeder machen, was er will, aber in den Amtsstuben und in der Schule, finde ich, hat es nichts zu suchen.
Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Das war Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, und damit ein herzliches Willkommen zu den JustizreporterInnen. Dieses Mal mit dem Thema Gendern und Recht. Mein Name ist Alina Lagmöller und bei mir hier im Studio ist heute mein Kollege Noah Kappus. Hallo Noah.
Hallo, ich grüße dich.
Noah, du hattest die Idee, einen Podcast übers Gendern zu machen. Wieso eigentlich? Also wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also als ich im April hier angefangen habe als Referendar, da war das Thema sehr präsent. In Bayern waren da gerade Genderverbote in der öffentlichen Verwaltung und sogar auch in der Schule eingeführt worden. Und als ich dann noch unseren Podcast-Namen, die JustizreporterInnen, gelesen habe und zu hören bekam, dass wir dazu viele Zuschriften erhalten, da war mein Interesse natürlich geweckt und ich wollte eine hoffentlich spannende Podcast-Folge daraus machen.
Dafür bin ich dir auch sehr dankbar, denn wir kriegen immer mal wieder Hörerinnen-Zuschriften, also Zuschriften von Menschen, die sich fragen, warum heißt der Podcast nicht einfach die Justizreporter? Und viele Menschen sind auch ziemlich genervt davon, wenn ModeratorInnen gendern. Und dazu wollen wir später auch nochmal etwas sagen. Jetzt gehen wir aber erstmal mitten rein. Was hast du dir denn für heute eigentlich überlegt?
Also ich habe mit den verschiedensten Expertinnen und Experten mich unterhalten. Da waren dabei Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler, aber natürlich auch bereits Berufstätige sowie angehende Juristinnen. Zuerst wollte ich wissen, was meinen wir überhaupt, wenn wir von Gendern sprechen, um dann noch tiefer einzusteigen in die aktuellen Genderverbote in Schule und Verwaltung. Ich habe mir die Situation dann an Hochschulen auch angeschaut und schließlich noch einen Blick auf den Zustand und die Entwicklung des Genderns in den Rechtstexten geworfen.
Dann lass uns direkt mal einsteigen. Was ist überhaupt Gendern? Was spricht dafür und was spricht dagegen?
Ja, Gendern ist sprichwörtlich in aller Munde und wird heiß diskutiert. Aber was meint man überhaupt, wenn man von Gendern spricht? Du hast es angesprochen. Dazu haben wir uns erkundigt bei Konstanze Spieß von der Uni Marburg. Sie ist Universitätsprofessorin und Sprachwissenschaftlerin. Und sie hat uns präzisiert, was mit Gendern eigentlich gemeint ist.
Also genderneutral bezieht sich auf Formulierungen, die bewusst darauf verzichten, dass ein Geschlecht zugeordnet werden kann, zum Beispiel Feuerwehrleute, Lehrkräfte oder auch Studierende. Das sind sogenannte Neutralformen. Und wenn ich von gendersensiblem oder gendergerechten spreche, dann möchte ich allen Geschlechtern, dem weiblichen, dem männlichen, intersexuellen Personen, queeren Menschen, nicht binären Personen in der Ansprache gerecht werden und sie inkludieren.
Ja, wir sehen daran also, dass der Begriff des Genderns in der medialen Diskussion eigentlich verkürzt wird. Für viele verschiedene Formen der Ansprache wird er verwendet. Man benutzt ihn bei geschlechtergerechter Ansprache, also Ansprache als Mann oder Frau oder eben als non-binäre Person. Man verwendet ihn bei Beidnennungen, also zum Beispiel Schülerinnen und Schüler. Und bei dem eigentlichen Gendern im engeren Sinne, dem Kern sozusagen, das sind die Wortbinnenzeichen wie Stern, Unterstrich, Bindestrich, Doppelpunkte etc. Da gibt es vielfältigste Formen. Aber auch wenn ich nur die männliche Form verwende, gendere ich im weiteren Sinne, sagt Konstanze Spieß.
Das wird im medialen Diskurs häufig verkürzt, da wird immer nur über das Gendern gesprochen, aber auch wenn ich das generische Maskulinum verwende, gendere ich ja. Ich nehme eine bestimmte Position ein, das heißt, ich gebe zu erkennen, dass ich nicht die anderen Varianten benutzen möchte.
Aber in welcher Situation ist welche Form des Genderns denn nun angemessen und geeignet? Auch das habe ich Konstanze Spieß gefragt.
Ja, das kommt immer auf die Perspektive an, ne? Also Beidnennungen sind dann geeignet, wenn ich auf die zwei unterschiedlichen Geschlechter referieren möchte. Das ist auch beim Binnen-I so. Und die anderen Formen, wie zum Beispiel den Gender Gap oder den Doppelpunkt oder das Sternchen, die sind ja bewusst eingeführt worden, um alle möglichen Geschlechter Geschlechter zu inkludieren. Also da gibt es schon auch noch Unterschiede. Wenn man Geschlechtervielfalt betonen möchte, dann ist die ausschließliche Verwendung von Binnen-I oder Beidnennung eher ungeeignet. Also ich würde da auch schauen, mit wem ich spreche, wen ich anspreche. Das würde ich immer in meine Überlegungen mit einbeziehen.
Es gibt allerdings auch andere Stimmen in der Wissenschaft, die sagen, Sprache muss für alle verständlich sein, Sprache muss leicht übersetzbar sein, Sprache muss auch zum Beispiel in Blindenschrift verfügbar bleiben. Und so hat der Rat für deutsche Rechtschreibung die Wort-Binnenzeichen bisher auch nicht in das amtliche Regelwerk übernommen.
Die Begründung für diese Nichtaufnahme in das Regelwerk bezieht sich darauf, dass damit die Verständlichkeit, die Lesbarkeit und die Vorlesbarkeit und insbesondere auch die automatische Übersetzbarkeit beeinträchtigt werden und außerdem die Eindeutigkeit und die Rechtssicherheit von Begriffen und Texten beeinträchtigt wird.
Das war Josef Lange, der Vorsitzende des Deutschen Rats für Rechtschreibung, und das waren nicht seine einzigen Argumente. In dem Gespräch hat mir Herr Lange dann an einem Beispiel auch vorgeführt, wie es um die Vorlesbarkeit gegenderter Sprache steht. Und da muss man schon anerkennen, dass das gerade für Menschen, die erst mit dem Lesen beginnen, schwierig sein kann, den Wortsinn zu erfassen. Daneben geht es ihm auch um die grammatikalische Richtigkeit der Sprache.
Ich nenne ein Beispiel, das nicht von mir erfunden ist, sondern das ich gefunden habe. Ein E, gute R, Forscher in, ist bei weitem kein E, gut E, Manager in. Hinzu kommt, dass es Entwicklungen gibt wie MitgliederInnen, mit Sternchen geschrieben oder auch mit Doppelpunkt. Das ist grammatikalisch schlicht falsch, denn es heißt das Mitglied und die Mitglieder.
Ich habe auf jeden Fall eindrücklich verstanden, warum Herr Lange sagt, dass die Vorlesbarkeit und auch die Sprechbarkeit unter genderneutraler oder gendersensibler Sprache leiden kann. Aber du hast dich ja sicher auch mit der, in Anführungszeichen, Gegenseite befasst. Was sagen denn Befürworterinnen und Befürworter zum Gendern?
Ja, klar. Also ich habe auch mit der Gegenseite gesprochen. Isabel Liszewski ist akademische Rätin an der Uni Münster am Lehrstuhl für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz und schreibt für verschiedene juristische Fachseiten. Sie hat mir im Gespräch dann aufgezählt, welche Argumente aus ihrer Sicht gegen den Standpunkt der Genderkritiker sprechen.
Diejenigen, die sich mit solch einer Argumentation gegen das Gendern wenden, sind in der Regel aber zum Beispiel nicht ganz so laut, wenn es um sonstige Initiativen geht, juristische Texte verständlich zu machen, und schreiben meistens auch selbst nicht so allgemein verständlich. Und sie sind in der Regel zum Beispiel auch keine Unterstützerinnen von leichter Sprache oder von Digitalisierung oder von Inklusion oder allen möglichen anderen Maßnahmen. Das ist also meines Erachtens schon eher ein Scheinargument. Wenn überhaupt, könnte man doch mal ernsthaft darüber diskutieren, das im Zuge von Digitalisierung alles insgesamt konstruktiv anzugehen. Also warum sollte ich nicht Bescheide oder Gesetze digital einsehen können und dabei die Möglichkeit haben, nach eigener Vorliebe vielleicht das Gendern an- oder auszuschalten, die Option, leichte Sprache zu wählen, Übersetzungen in KI anfertigen zu lassen, mir das von einer Computerstimme vorlesen zu lassen, falls ich sehbehindert bin, oder mir einzelne Begriffe mal durch einen Klick erklären zu lassen.
Also was sie da sagt in Bezug auf Digitalisierung, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch viel tun, was die Möglichkeiten eben von künstlicher Intelligenz in dem Bereich angeht. Das kann man jetzt noch nicht wirklich abschätzen, da stehen wir sicher noch am Anfang.
Okay, dann wissen wir jetzt, was Gendern oder gendersensible Sprache ist, was das bedeutet. Wir haben so ein bisschen Argumente der GegnerInnen gehört, wir haben Argumente von BefürworterInnen gehört. Aber jetzt lass uns mal ganz genau auf die rechtliche Situation schauen. Wie ist das denn eigentlich in den Bundesländern? Ich habe mitbekommen, in manchen Ländern dürfen zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer und auch Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung nicht mehr gendern, sogar teilweise unter Androhung von beruflichen Konsequenzen. Richtig?
Ja, richtig. Also das ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. In Bayern etwa wurde die allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats geändert. Andere regulieren das dann über Runderlasse, Rundschreiben und eben Dienstanweisungen. Was die Schülerinnen- und Schülerseite angeht, so ist die Situation auch sehr unterschiedlich. In manchen Ländern wird das Gendern zwar als Fehler bzw. als Folgefehler angestrichen, aber nicht gewertet. Und in anderen Ländern gibt es dafür dann knallhart Punktabzug. Also was wir sehen, ist sehr uneinheitlich, und damit habe ich auch Josef Lange konfrontiert. Auf die Empfehlungen seines Rechtschreibrates stützen sich nämlich sehr viele Politikerinnen und Politiker, die Genderverbote schon eingeführt haben oder sie zumindest fordern.
Der Rat für deutsche Rechtschreibung, der ja die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum gewährleisten soll, hat sich dazu verhalten in seinen Entscheidungen vom 15. Dezember 2023. Diese erhalten Bindungswirkung für Schule und öffentliche Verwaltung durch die Beschlüsse der entsprechenden staatlichen Stellen. Diese Beschlüsse liegen weitestgehend vor. Sie liegen in Deutschland noch nicht vor seitens der Bundesregierung für die Verwaltungssprache. Da ist aber eine Entscheidung in Aussicht gestellt worden. Wenn man sich darauf verständigt hat, ist das bindend. Wenn die Länder dann dennoch davon abweichen, stellt sich für mich die Frage, sowohl als Vorsitzender des Rats für deutsche Rechtschreibung wie auch als Staatsbürger, welchen Eindruck von öffentlicher Verwaltung und von Regierungshandeln erwecken Regierungen, die auf der einen Seite dieses beschließen und auf der anderen Seite entgegengesetzt handeln?
Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Kann es nun ein flächendeckendes Genderverbot für Schulen und die öffentliche Verwaltung geben oder nicht?
Ja, also man muss diese Aussage ein wenig in den Gesamtkontext einordnen. Was die Seite der Schülerinnen und Schüler angeht, also richtig ist, dass da das vom Rechtschreibrat erarbeitete Regelwerk von der Kultusministerkonferenz durch Beschluss angenommen und somit zum amtlichen Regelwerk wird. Es entfaltet seine Wirkung dann in den einzelnen Ländern durch Rundschreiben der jeweiligen Kultusminister an die Schulen. Das ist ja an sich auch durchaus sinnvoll, dass überall in Deutschland eine einheitliche Zeichensetzung, Grammatik und auch Rechtschreibung gelehrt wird. Jetzt kommt jedoch das große Aber. Das ist nicht gleichzusetzen mit einem Genderverbot für Schülerinnen und Schüler. Der Rat selbst schreibt dazu auch in einem Positionspapier Ende letzten Jahres, Vorgaben für die Bewertungspraxis liegen in der Zuständigkeit der Schulpolitik und obliegen nicht dem Rat für deutsche Rechtschreibung. Ob in diesem Sinne gegebenenfalls eine rezeptive Toleranz als eine schulpolitische Handlungsoption zu betrachten ist, obliegt ebenfalls den verantwortlichen Stellen.
Aber das muss doch zumindest auf der Seite der Lehrerinnen und Lehrer halbwegs bindend sein, dieses Regelwerk.
Ja, also was die Verwaltungsseite angeht, können und haben die Länder in der Vergangenheit für die Landesbeschäftigten und der Bund dementsprechend für die Bundesbeschäftigten ebenfalls durch Beschlüsse und Runderlasse das amtliche Regelwerk dann auch zum Standard gemacht. Nur daraus leitet sich kein Genderverbot ab. Und auch der Rechtschreibrat selbst hat einen Ergänzungspassus herausgegeben, in dem es heißt, Wortbindenzeichen gehörten zwar nicht zum Kernbestand der deutschen Orthographie, die Entwicklung sei aber längst noch nicht abgeschlossen und werde auch weiterhin beobachtet. Und selbst aus Sicht einer Sprachwissenschaftlerin wie Constanze Spieß ist das nicht so eindeutig, was der Rechtschreibrat dort vorgibt.
Der Rechtschreibrat sieht Sprache schon als sehr dynamisches Feld und hat auch im Rahmen der Ergänzung des Rechtschreibwerks um die Sonderzeichen, ging es darum auch um die Genderzeichen, gesagt, dass die Setzung in verschiedenen Fällen zu grammatischen Folgeproblemen führen kann, ja, die noch nicht geklärt sind. Und das müsste man erstmal weiter beobachten. Und mehr hat er dazu nicht gesagt. Das wurde dann in den Medien natürlich immer so transportiert oder vermittelt, dass der Rat für deutsche Rechtschreibung das momentan noch nicht erlaubt, aber er hat sich ausgesprochen, das weiter zu beobachten. Und er hat im Prinzip die Sonderzeichen fürs Gendern in eine Reihe gestellt, wie wortinterne Zeichen, wie Klammern, Apostrophe, Bindestriche, Anführungszeichen. Das kennen wir ja alles, da sind wir auch dran gewöhnt.
Ja, also wie das jüngste Beispiel in Bayern zeigt, braucht es also wohl einer expliziten dienstlichen Anweisung, die das Gendern dann verbietet oder eben ja sagt, dass das Gendern zu unterlassen ist, eben zum Beispiel durch Änderung der allgemeinen Geschäftsordnung, und die gilt dann wohl auch nur für die Landesverwaltung.
Moment mal, wenn das nur für die Landesverwaltung gilt, was ist denn dann mit den Gemeinden und Kommunen? Gilt da dann wieder was anderes?
Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Das wird zumindest lebhaft diskutiert, also vor allem in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, die sind damit gemeint. Durch das garantierte kommunale Selbstverwaltungsrecht aus Artikel 28 Grundgesetz könnte ein Genderverbot für sie nicht gelten. Das ist rechtlich auch noch nicht so eindeutig geklärt. So verweist zum Beispiel Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, die übrigens selbst eine Parteifreundin Söders ist, auf die kommunale Selbstverwaltung und sieht daher ihren Verwaltungsapparat als nicht von dem Genderverbot betroffen an. Aber ob diese Verbote überhaupt rechtlich zulässig sind, das habe ich Isabel Liszewski gefragt.
Da wird meines Erachtens in der Diskussion auch vieles durcheinander geworfen, was nicht direkt zusammengehört. Wenn wir uns dazu erstmal staatliche Stellen anschauen, kann man sich dann wieder zuerst fragen, ob die staatlichen Stellen, zum Beispiel LehrerInnen, gendern dürfen und dann, ob sie es möglicherweise auch müssen. Gegen dieses Dürfen gibt es meines Erachtens keine durchschlagenden rechtlichen Argumente. Selbst wenn man zugrunde legt, dass Gendern aktuell zum Beispiel nicht rechtschreibkonform wäre, gibt es eigentlich keine entsprechende Verpflichtung des Staats, keine Rechtschreibfehler zu machen. Jedenfalls keine, die gegebenenfalls entgegenstehende gewichtige Interessen aufwiegt. Auch verletzt das Gendern keine staatlichen Neutralitätspflichten oder ähnliches. Was die Seite des Müssens betrifft, haben bereits verschiedene VerfassungsrechtlerInnen herausgearbeitet, dass sich mindestens in bestimmten Situationen eine Pflicht des Staates ergeben kann, gendersensiblere Sprache zu verwenden, insbesondere dann, wenn er Personen mehr oder minder direkt anspricht. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung zur dritten Option klargestellt, dass die Geschlechtsidentität ein wichtiger Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist und dass die Missachtung dieser Identität durch eine staatliche Stelle damit eine Grundrechtsverletzung ist. Hinzu kommt noch der Auftrag des Staates zur Gleichstellung der Geschlechter aus Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz.
Jetzt ist natürlich die Meinung von Frau Liszewski erstmal eine Expertenmeinung. Und an dieser Stelle gehört zur Transparenz, dass das Bundesverfassungsgericht noch nicht wirklich zum Gendern Stellung bezogen hat. Also was natürlich zutrifft, diese Entscheidung, die Frau Liszewski angesprochen hat zur dritten Option, da hat die Geschlechtsidentität eine erhebliche Aufwertung erfahren. Allerdings, wie gesagt, es gibt noch kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Was es gibt, ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Da hat nämlich mal eine Sparkassenkundin, die nicht mehr mit dem generischen Maskulinum angesprochen werden wollte, geklagt. Und der BGH hat aber ihrer Klage eine Absage erteilt. Er hat dieser Klage nicht stattgegeben. Denn das war die Begründung, die Frau erfahre einfach keinen Nachteil dadurch, dass sie mit dem generischen Maskulinum angesprochen wird. Die Verfassungsbeschwerde, die die Frau daraufhin eingereicht hat, war dann unzulässig. Also das heißt, es wurde nicht in der Sache entschieden. Ob der Staat in manchen Situationen zum Gendern vielleicht sogar verpflichtet ist, darauf zielte diese Klage gegen die Sparkasse ab, die eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist. Diese Frage bleibt also weiterhin offen.
Ja, die staatliche Seite ist aber eben auch nur ein Aspekt bei den Genderverboten. Ich habe Frau Liszewski auch nach ihrer Einschätzung zum Gendern durch eben die Schülerinnen und Schüler gefragt.
Natürlich haben Schülerinnen in der Schule Grundrechte. Jetzt kann es natürlich staatliche Interessen geben. Also es gibt Artikel 7 Absatz 1, der eben sagt, die staatliche Aufsicht über die Schule. Es ist in dem ganzen System vorgesehen, dass SchülerInnen ja letztendlich in dem Moment sich in vielen Bereichen dem unterwerfen müssen, was in Lehrplänen steht und so weiter. Das ändert aber nichts daran, dass alles, was dort passiert, letztendlich Grundrechtseingriffe sind. Und zwar größtenteils Grundrechtseingriffe, für den es oft eine sehr gute Rechtfertigung gibt. Aber wenn wir etwas machen, was sich nicht rechtfertigen lässt, also pauschal zu sagen, SchülerInnen dürften nicht gendern oder zumindest zu sagen, in Klassenarbeiten kann das als Fehler angestrichen werden, obwohl es eigentlich keinen richtigen Grund dafür gibt. Obwohl man eben zum Beispiel sagen müsste, was ist denn die Rechtfertigung dafür? Okay, Schülerinnen sollen Rechtschreibung lernen. Das ist ein legitimes Ziel auf jeden Fall. Aber gefährdet das Gendern durch die SchülerInnen wirklich das Erlernen der Rechtschreibung?
Okay, also wenn ich dieses Argument nochmal zusammenfasse. Im Prinzip sagt Frau Liszewski, dass Schülerinnen und Schüler viele Grundrechtseingriffe erfahren, die natürlich auch sehr gut gerechtfertigt sind. Aber was sie eben in Frage stellt, ist, dass das beim Gendern dann tatsächlich so der Fall ist, gerade wenn es eben nicht das Erlernen der Rechtschreibung behindern sollte. Aber dann lass uns doch jetzt mal den schulischen Bereich verlassen und zu den Universitäten und Hochschulen kommen. Wie ist die Lage denn dort nur?
Ja, also in den Hochschulen ist die Situation sehr, sehr komplex. Ich nehme ein Beispiel raus, das Beispiel Hessen. Da gab es extra ein Rundschreiben des Ministeriums, wonach die Wissenschaftler und die Studierenden aufgrund der Wissenschaftsfreiheit von dem Verbot ausgenommen sind. Die Uni-Verwaltung hingegen, die muss sich aber daran halten. Und das kann dazu führen, dass in einem Uni-Gebäude sich Menschen ein Büro teilen, wo der eine gendern darf und der andere eben nicht. Oder noch komplizierter, ein und dieselbe Person hat, man stellt sich vor, sowohl Verwaltungsaufgaben als auch Forschungstätigkeiten. Dann muss sie eben immer aufpassen, wann sie gendern darf und wann nicht. Und auch in Bayern ist das mit der Änderung der allgemeinen Geschäftsordnung der Behörden nicht ganz klar, wer jetzt alles von dem Genderverbot an den Hochschulen erfasst sein wird. Denn die Uni ist ja eben nur zum Teil wie eine Behörde zu sehen. Josef Lange ordnet die Situation so ein.
Es gibt staatliche Angelegenheiten, die Hochschulen zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise Prüfungen, Erhebung von Gebühren und ähnliches mehr. Da sind die Hochschulen dann daran auch gebunden. Das andere ist die Wissenschaft im engeren Sinne. Da mag dann jeder schreiben und formulieren, wie er oder sie mag. Es kommt wieder auf die Frage der Verständlichkeit an. Da aber, und das halte ich für extrem wichtig, was in der Diskussion überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass Hochschulabschlüsse Berechtigungen verleihen und dass mit ihnen Lebenschancen verteilt werden. Und da ist das Spannungsfeld, was es auch in anderen Bereichen gibt, zwischen Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz mit der Wissenschaftsfreiheit und Artikel 12 Absatz 1 der Berufswahlfreiheit der Studierenden. Und wenn die Situation entsteht, dass das Gendern als Teil einer Voraussetzung wird für die Notengebung, dann halte ich dies für schlicht verfassungswidrig.
Ja, von einer Genderpflicht, davon sind wir aber noch relativ weit entfernt, wie mir Constanze Spieß gesagt hat.
Vor allem wird häufig auch behauptet, dass es einen durch linke Kräfte sozusagen initiierten Genderzwang gäbe. Bislang konnte das aber gerade was Studienleistungen angeht gar nicht nachgewiesen werden. Das Einzige, was ich kenne, es gibt einen Fall an der Universität Halle-Wittenberg, bei dem Studierende schlechtere Noten bekamen, weil sie gegendert haben.
Aber am Ende des Tages muss man auch sagen und anerkennen, ob das Gendern oder Nicht-Gendern an der Uni tatsächlich so eine große Rolle spielt. Vor allem dann eben in der Benotung ist sowieso fraglich, wenn man das wie Isabel Liszewski sieht. Sie korrigiert auch Prüfungen von Jurastudentinnen und Studenten.
Also man muss sich das so vorstellen, an meiner Fakultät ist es so, dass eine Korrekturlast pro halbe Stelle, meine ich aktuell, 110 Klausuren sind. Wenn ich diesen Stapel vor mir habe und die Arbeiten vernünftig auf ihren juristischen Gehalt hin bewerten soll und den Studierenden gerecht werden möchte darin, was sie jetzt juristisch da geschrieben haben und dann auch noch irgendwie Zeit für andere Sachen haben soll, bleibt da nicht mehr Raum für irgendwelche anderen Kriterien. Und ganz abgesehen davon, dass das eben nicht zum Prüfungsprogramm einer juristischen Klausur gehört, also nicht mal Rechtschreibung im weitesten Sinne gehört eigentlich so richtig dazu, wonach ich eine Klausur bewerte. Und ich glaube, spätestens angesichts des Massenphänomens, den wir uns auch einfach ausgesetzt sehen, würde ich für mich und ich vermute auch sehr stark für die meisten KollegInnen, die Klausuren korrigieren oder was auch immer, sagen, dass das allein schon gar nicht möglich ist, dass dort, ob da jetzt jemand gendert oder nicht gendert, ob das einem überhaupt noch auffällt und geschweige denn, ob das eine Rolle für die Benotung spielt.
Ja, das ist die Seite der Korrektorinnen und Korrektoren. Wir haben uns aber auch mit der anderen Seite der Studierenden unterhalten. Emilia De Rosa ist Mitglied der Bundesfachschaft Jura, der Interessenvertretung der Jurastudierenden in Deutschland. Sie hat uns von den praktischen Problemen beim Gendern im Uni-Alltag berichtet.
Ich würde schon sagen, dass ein generelles Interesse besteht, in zum Beispiel rechtswissenschaftlichen Hausarbeiten zu gendern. Das merken wir dadurch, dass das Thema immer häufiger auf unseren Tagungen aufkommt, dass immer häufiger Stimmen laut werden, dass zum Beispiel keine oder nicht mehr Zeichen gewährt werden, wenn in Hausarbeiten gegendert werden möchte. Und da man sowieso eine begrenzte Zeichenanzahl hat, verzichten Studierende dann darauf, um Zeichen zu sparen.
Was ich jetzt aus dem O-Ton von Frau De Rosa raushöre, ist, dass auf jeden Fall das Interesse, selbst bei einem konservativen Fach wie Jura, das Interesse am Gendern ist schon da. Lass uns jetzt nochmal aus dem Bereich der Hochschule oder der Schule weggehen und unseren Blick auf juristische Texte richten. Da geht es ja insbesondere auch darum, besonders präzise und unmissverständlich zu formulieren. Du hast auch im Gespräch mit Isabel Liszewski genauer nachgefragt.
Ja, genau. Ich habe sie gefragt, wie das denn jetzt ist im juristischen Bereich. Ob man da, wenn man jetzt wirklich das durchziehen möchte mit der gendersensiblen Sprache, ob da auch zum Beispiel in Gesetzen konsequenterweise gegendert werden müsste und ob man da sozusagen auch die Begrifflichkeiten ändern müsste.
Also das ist eben der Bereich, wo ich das Gefühl habe, dass man mit dem Müssen möglicherweise an Grenzen stößt. Man kann darüber diskutieren, insbesondere dann natürlich weniger aus dem Aspekt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, weil ich durch die Gesetze natürlich nicht direkt angesprochen werde. Also es ist zumindest marginaler betroffen. Aber dann kommt natürlich durchaus der Artikel 3 und das ist das letztendlich das Fördergebot für die Gleichstellung irgendwo ins Spiel. Und dann könnte man natürlich darüber diskutieren, was eigentlich passiert, wenn die Gesetze beispielsweise oder behördliche Schreiben oder Ähnliches nur, also durch das sogenannte generische Maskulinum, nur ein Geschlecht widerspiegeln. Ob das dazu führt, dass es eine Pflicht gibt, Gesetze und andere Texte, die nicht direkt an einzelne Personen gerichtet sind, zu gendern, ist sicherlich diskutabel. Da ist aber die Pflicht ist eben sozusagen weniger durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht ausgeformt, sondern wenn durch die Frage, was muss der Staat eigentlich zur Gleichstellung der Geschlechter tun und inwieweit ist es eben sozusagen, wie einige ja so durchaus vertreten, sozusagen der Rechtsbruch in Permanenz, dass dort eben bisher durch den Staat an allermeisten Stellen nur männersprachlich wiedergegeben werden. Aber sehe ich auf jeden Fall als den weniger wichtigen Kriegsschauplatz vielleicht.
Ja, Emilia De Rosa von der Bundesfachschaft Jura hat mir dazu allerdings berichtet, dass nicht gegenderte Gesetzestexte eine der größten Hürden im Alltag tatsächlich sind, das Gendern auch konsequent durchzuhalten. Also auch wenn es aus juristischer Sicht vielleicht ein weniger wichtiger Schauplatz ist, ist es aus praktischer Sicht dann doch eben bedeutsam.
Ich glaube, eins der Probleme ist vor allem, dass die allermeisten Gesetze, mit denen wir arbeiten, nicht gegendert sind. Und da wir uns sehr, sehr nah am Wortlaut bewegen, müssen wir natürlich mit dem arbeiten, was wir haben. Und da ist es dann sehr schwer zu gendern, wenn der Text unter denen man subsumieren möchte, schon nicht gegendert ist. Dadurch würde man ja von dem Gesetz abweichen. Das heißt, um das Ganze konsequent durchzusetzen, müssten eigentlich die Gesetze auch gegendert sein.
Ja, die Kritiker solcher Regelungen, die führen gerne an, dass einfach die Rechtssicherheit unter dem Gendern leiden würde. So zum Beispiel Josef Lange.
Ich will Ihnen ein Beispiel geben, was dieses sehr plastisch macht. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat im Jahre 2021, glaube ich, durch Beschluss des Senats eine Grundsatzentscheidung von Ende 2005 bestätigt, dass geschlechtergerecht geschrieben werden soll in der Verwaltung und auch in Schreiben der Verwaltung an Bürgerinnen und Bürger. Das hat dazu den Doppelpunkt als Sonderzeichen im Wort Inneren vorgeschlagen, hat aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass dies ausdrücklich nicht gilt für Gesetze, Verordnungen. Das heißt, auch ein Bundesland, bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland, was beim Thema Gendern sich sehr weit vorn wähnt, verzichtet ausdrücklich darauf oder weist ausdrücklich darauf hin, dass dieses für Gesetze und Verordnungen nicht gilt, weil man damit die rechtliche Eindeutigkeit nicht mehr sicherstellen kann, denn sie können Männer und Frauen mit dieser Formulierung nicht eindeutig auseinanderhalten. Und dann stellt sich die Frage, wie man dies gewährleisten kann.
Also ich denke, was man in diesem Unterkapitel von dir deutlich rausgehört hat, ist, dass da doch schon eher Vorsicht oder Zurückhaltung herrscht, wenn es darum geht, Gesetzestexte und Verordnungen gendersensibel oder genderneutral zu formulieren. Wir haben ja eingangs angekündigt, dass wir auch nochmal über uns reden, über diesen Podcast. Ich habe das ja schon gesagt, wir bekommen immer mal wieder Zuschriften, jetzt nicht ständig, aber häufig von Hörerinnen und Hörern, die sich über das Gendern unserer Moderatorinnen und Moderatoren ärgern und dann auch sagen, dass sie den Podcast deswegen überhaupt nicht mehr hören möchten. Und als eine Person, die selbst gendersensible Sprache benutzt, macht mich das natürlich sehr betroffen, weil ich die Menschen ja informieren möchte. Ich möchte sie ja mit Inhalten erreichen. Und wenn die Art der Darstellung, nämlich die gewählte Sprache, davon abhält, macht mich das schon nachdenklich. Noah, was sagst du denn dazu nach all deiner Recherche?
Ja, also ich habe den Eindruck, dass es nur einen kleinen Prozentsatz tatsächlich um die Frage des Genderns an sich geht. Diese Leute beschäftigen sich ernsthaft dann auch mit den aufgeworfenen Problemen. Das zeigt sich dann auch in den Zuschriften, die sich sehr differenziert mit dem Thema auseinandersetzen. Aber man muss eben auch sagen, nicht gerade wenige Kritiker, wie auch Befürworter übrigens, wiederum nutzen das Thema, um eine ideologische Grundhaltung auszudrücken. Und das spiegelt sich dann meistens in sehr polarisierenden Zuschriften wider. Das finde ich an sich auch nicht schlimm, denn es ist ja häufig so, dass Debatten sich an einem Aufhänger entzünden und dann so eine Art Eigenleben entwickeln. Aber was natürlich gar nicht geht, ist dieser Hass, der dann teilweise auf beiden Seiten entsteht. Das ist mir auch in dem Gespräch mit Josef Lange nochmal bewusst geworden, denn der Rat für deutsche Rechtschreibung, dem er ja vorsitzt, an den werden auch sehr viele Zuschriften gewendet.
Die Geschäftsstelle hat zwischen 100 und 200 Einsendungen pro Monat dazu. Die sind vielfach ausgesprochen polemisch, sowohl von Befürwortern bis hin zu der Aussage, die 20%, die das nicht können, weil sie Migrationshintergrund haben oder weil sie, wie man vor 15 Jahren noch formuliert hat, als funktionale Analphabeten unterwegs sind, die kapieren sowieso nicht, darauf können wir verzichten. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, wir würden Sprache und Gesellschaft zerstören, bis hin zu Morddrohungen an die Geschäftsführerin.
Soweit geht es bei unseren Hörerinnen und Hörern zum Glück nicht, aber wir bekommen schon beide Ansichten zu hören. Und häufig auch in Form von sehr konstruktiver Kritik. Und da möchte ich hier mal ein Beispiel vorlesen. Ich zitiere, eigentlich wird in Ihrem Podcast ja ganz beflissen gegendert, vor allem zu Beginn der einzelnen Folgen. Im Verlauf wird das dann aber immer öfter mal wieder vergessen, meint man, denn jetzt kann man sich nicht mehr sicher sein, ob Sie das generische Maskulinum verwenden oder tatsächlich nur männliche Betroffene meinen. Das stört sehr.
Ja, und da muss man sagen, da hat die Person absolut recht. Das Gendern stößt natürlich an seine Grenzen, wenn man es auch nicht einheitlich durchhält. Das führt zu Verwirrung auf Hörerinnen- und Hörerseite. Aber es zeigt auch ganz deutlich, Gendern ist anstrengend, selbst für die, die sich aktiv darum bemühen.
Dem will ich mich auch anschließen. Wenn gendern, dann richtig. Und da gehört dann eben diese Selbstkritik auch dazu. Also wir nehmen uns zu Herzen, was uns geschrieben wird und hören dazu. Du hast aber eine Menge Menschen jetzt interviewt, das haben wir ja eben schon gehört. Hast du die dann auch mal gefragt, was die dazu sagen, wenn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegendert wird?
Ja, die habe ich dazu befragt. Ganz prägnant fand ich die Aussage von Josef Lange dazu. Der hat Folgendes gesagt.
Ich würde den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten raten, sehr genau zuzuhören, was ihre Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten. Der Tagesspiegel in Berlin hat vor 2,5 oder 3 Jahren den Doppelpunkt eingeführt und hat ihn im November letzten Jahres still und leise wieder aus dem Programm herausgenommen, weil die Kündigungszahlen so groß waren, dass es für den Verlag finanziell schwierig wurde und man deshalb zu der amtlichen deutschen Rechtschreibung zurückgekommen ist.
Ja, diese Ansicht ist sehr populär und weit verbreitet, deckt sich nach Statistiken mit dem weit überwiegenden Teil der Auffassung der Bevölkerung. Aber Demokratie lebt eben auch von Vielseitigkeit, von dem Aushalten von Minderheitspositionen. Und auch Josef Lange sieht das ein, dass Gendern ein Stück weit zur neuen Normalität und auch Realität dazugehört.
Auf der anderen Seite kann man nicht die Augen davor verschließen, dass es tatsächlich im Sinne dieser Verkürzung benutzt wird. Ich nehme ein Beispiel, was ich selbst erlebt habe. Ich hatte kürzlich einen Termin in Wien, bin mit der Straßenbahn nach Köln gefahren, um dann zum Flughafen zu kommen, ging aus der Straßenbahn raus, Straßenbahnfahrersternchen innen gesucht. Als ich in Wien aus der U-Bahn ausstieg, wurden U-Bahnfahrer Doppelpunkt innen gesucht. Das ist auch Realität.
Ja, und wenn wir schon bei den persönlichen Anekdoten sind, wenn ich auch noch was Persönliches sagen darf am Ende, ich gendere auch nicht wirklich. Meine Freundin hingegen hat das schon so übernommen in ihren Sprachschatz, dass sie das gar nicht mehr ablegen kann, also weder privat noch beruflich. Und ich denke mir immer, wenn sogar Paare damit klarkommen, dass der eine gendert und der andere eben nicht, dann werden es ja auch an sich fremde Menschen schaffen, dem anderen nicht die Sprache zu verbieten oder ihn umgekehrt bekehren zu wollen. Und diese Offenheit, die würde ich mir bei dem Thema echt insgesamt wünschen. Und das deckt sich dann insgesamt doch wieder auch sehr gut mit den Aussagen von Josef Lange und Isabel Liszewski.
Insofern rate ich allen, die an dieser Diskussion beteiligt sind, zu mehr Gelassenheit.
Man muss aber auch sagen, dass die Fronten, falls es die überhaupt gibt, nach meiner Wahrnehmung in der Realität an der Uni, an der Hochschule nicht so verhärtet sind, wie das manchmal dargestellt wird. Also viele der Studis oder von den älteren Kolleginnen oder auch von den jüngeren Kolleginnen gendern halt nicht und andere tun's. Und im Großen und Ganzen gilt da im Alltag auch ganz viel Leben und Leben lassen, glaube ich.
Und das ist doch jetzt mal ein schönes Schlusswort, denke ich. Noah, vielen, vielen Dank, dass du dieses Thema ausgewählt hast und dich mit all diesen Meinungen und Argumenten auseinandergesetzt hast.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich hoffe, dass wir mit dieser Folge sowohl Kritiker der gendersensiblen Sprache abgeholt haben, als auch deren BefürworterInnen. Idealerweise haben wir es geschafft, für mehr Verständnis auf allen Seiten zu werben. Ob uns das gelungen ist, könnt ihr uns gerne schreiben, und zwar an justizreporterinnen, also ohne Genderstern, justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns auf interessante Themen für die nächsten Podcast-Folgen aufmerksam macht. Die Weiterhörempfehlung kommt diese Woche von Noah.
Ja, ich habe einen Tipp für alle sportbegeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, die Tour de France 2024 steht vor der Tür. Ab dem 29.06. werden über 170 Rennradprofis sich 3 Wochen lang im Rahmen der berühmten Frankreich-Rundfahrt messen. Und der ARD-Podcast Tourfunk wird sie dabei täglich auf Schritt und Tritt begleiten. Ich höre da immer gern rein. Und er ist auch für Leute interessant, die bisher nicht viel mit Radsport am Hut hatten, weil er sehr laienfreundlich aufbereitet wird.
Das klingt auch nach einer willkommenen Abwechslung zu dieser allgegenwärtigen Europameisterschaft. Vielen Dank dafür. Am Mikrofon verabschieden sich Alina Lagmöller
und Noah Kappus.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.